This royal throne of kings, this sceptered isle, this earth of majesty, this seat of Mars, this other Eden, deem me paradise, is now leased out. I die pronouncing it, like to a tenement or pelting farm. England, bound in with the triumphant sea, is now bound in with shame. Ah, would the scandal vanish with my life? How happy then were my ensuing death.
Bist du eigentlich am Maloren?
Ja, doch klar. Kennen Sie denn nicht die Mediavistik?
Media wat soll ich kennen? Kenn ich nicht. So was gibt's doch gar nicht.
Are you sure about that?
Und damit herzlich willkommen bei Mediawatt, eurem Mittelalter-Podcast aus dem Ruhrgebiet. Einmal mit Pat.
Und mit Ben. Hi.
Ben, also eine neue Stimme im Team. Wir haben dich ja schon bei Social Media vorgestellt, aber schön jetzt auch endlich mal in der ersten Folge deine Stimme zu hören. Wie ist es?
Ja, toll hier zu sein. Ich freue mich total. Ich bin richtig aufgeregt, im positiven Sinne aber.
Im positiven Sinne. Positiv ist immer gut. Ich glaube, was auch ganz positiv ist, sind die Bauarbeiten draußen. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen für die Hintergrundgeräusche entschuldigen, die irgendwie heute belästigend sind. Aber gut. Ben, wie kam es, dass du zu uns gekommen bist?
Tja, ich hatte das Privileg, dass ich hier selber vorstellen durfte, auch mit einer ganz spannenden Hausarbeit über Edward II. Von Christopher Marlowe. Und irgendwie haben wir uns ganz gut verstanden und dann war so, ja, hast du auch Bock, hier mal mitzumachen als Moderator? Und habe ich mir durch den Kopf gehen lassen, habe gemerkt, ja, klingt erstmal nicht verkehrt. Ja, und dann sind wir so ein bisschen mit so E-Mail hin und her schreiben in Kontakt gekommen, haben uns ein bisschen kennengelernt und relativ schnell war dann klar, ja, das passt gut, das können wir so machen.
Ja, war mega cool. Also man kennt deine Stimme auch schon, du bist kein gänzlich Unbekannter. Du warst schon mal im Format, du kennst auch ein bisschen, wie wir hier arbeiten.
Ja.
Also war für uns auch total klar, dass das, wenn du möchtest, geht. Richtig schön.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Toll, dass du da bist. Und vor allem kannst du jetzt mit deiner anglistischen Perspektive uns absolut bereichern, weil die haben wir bisher nicht. Vielleicht möchtest du einmal kurz ein, zwei Worte noch zu dir verlieren, falls die Leute die Folge mit dir nicht gehört haben, aber natürlich dann nachholen werden.
Ja, das hoffe ich doch, genau. Ja, zu mir kann ich sagen, dass ich auch Geschichte studiere, zusätzlich aber noch Anglistik. Ich mache einen schönen Zweifach, Master of Arts hier an der RUB. Wahrscheinlich bin ich in einem Semester fertig, aber das wird sich dann zeigen, wie lange ich hier noch so rumhänge. Ja, und in der Anglistik habe ich so ein bisschen so eine Vorliebe für die Werke von William Shakespeare gewonnen und kombiniere da quasi so ein bisschen meine historischen Affinitäten mit meiner anglistischen Perspektive. Und das passt ganz gut zusammen und da werde ich jetzt auch wahrscheinlich mal so langsam in Richtung Masterarbeit gehen.
Hast du schon eine Idee, was es werden soll? Also mal eben, ich bin natürlich auch ein großer Fan davon, Literaturwissenschaft mit Geschichte zu verbinden. Ist bei mir zwar Germanistik geworden, aber ich finde das super. Ich bin ein großer Fan davon.
Ja, irgendwie sowas möchte ich machen. Also vielleicht wird es um das Stück gehen, was wir hier gleich hören werden. Da will ich jetzt aber nicht zu viel vorwegnehmen.
Ja, mega. Dann gehen wir vielleicht auch schon einfach über, weil wir haben ja heute auch einen Gast mitgebracht, geholt.
Er ist vorbeigekommen.
Er ist hier, also er ist anwesend. Wir sind im Hilfskraftbüro bei uns an der Uni, weil uns die Räume ausgegangen sind. Aber zum Glück haben wir alle Leute ein bisschen umdisponiert und jetzt haben wir einen freien Raum und können deshalb Luca auch in Präsenz begrüßen. Luca, schön, dass du hier bist.
Ja, hi. Ich freue mich, hier zu sein. Danke.
Genau, Luca ist heute unser Gast und Luca Miete, voller Name. Und was studierst du? Warum hast du jetzt was mit Bens Masterarbeit oder Masterarbeitsthema zu tun?
Ja, ich studiere ganz genau wie Ben auch Geschichte und Anglistik hier in der RUB. Und daher kennen Ben und ich uns auch, also vor allem aus dem Anglistikbereich eigentlich, aus den Shakespeare-Seminaren. Da trifft man sich dann doch jedes Semester irgendwie immer mal wieder. Und ich glaube, wir teilen die Leidenschaft sowohl für Shakespeare als auch dann unter anderem für das Stück, was heute hier im Podcast ansteht, also generell für die Historienstücke von Shakespeare. Ich glaube, das verbindet schon da unsere Leidenschaft für William Shakespeare. Genau, und da kennt man sich und ja.
Da geht's schon los. Historienstücke, was ist denn das Gegenteil zu Historienstücke?
Also die Historienstücke sind eigentlich dann die Stücke Shakespeares, die sich dann vor allem mit der englischen Geschichte auseinandersetzen. Also da später sicherlich nochmal intensiver was dazu, aber er hat ja eben nicht nur Tragödien, Komödien etc. geschrieben, sondern eben auch Stücke, die sich dann eher mit geschichtlichen Ereignissen auseinandersetzen.
Shakespeare, also das Einzige, was ich zu Shakespeare mal beitragen kann, ist der Hamlet, ne? Und Romeo und Julia vielleicht noch. Aber das macht ihr dann in Shakespeare Studies. Das ist ja euer Studienschwerpunkt. Ne? Das wird hier an der RUB betreut von Roland Weidler, richtig?
Genau, ja.
Und Was macht ihr noch in Shakespeare? Also das scheint mir ein kleiner elitärer Kreis zu sein, wo ich jetzt zwei der, ich weiß nicht, vielleicht ein Dutzend Leute oder so, so stelle ich mir das jetzt vor. Oder?
Es sind irgendwie immer dieselben Gesichter, das stimmt schon. Ja. Ob es jetzt elitär ist, das würde ich jetzt vielleicht, möchte ich mir kein Urteil darüber erlauben.
Ja, bei zwei so fantastischen Nachwuchswissenschaftlern muss ich ja von der Elite ausgehen.
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall Ja, alles Leute mit viel Leidenschaft für Shakespeare, aber auch nicht nur für ihn, sondern eben ja auch für die Werke seiner Zeitgenossen. Ben hat ja eben schon kurz Christopher Marlowe erwähnt, also da gab es ja noch ein paar andere, die ganz interessant waren in Shakespeares Zeit.
Das heißt, ihr macht in den Shakespeare-Studies nicht nur Shakespeare. Das heißt, ich als Laie muss jetzt mir nicht vorstellen, ihr geht einmal den kompletten Korpus an Schriften, die Shakespeare jemals veröffentlicht hat, durch und studiert das, sondern ihr macht auch noch mehr drumherum.
Es gibt auch andere.
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, dass wir uns ganz viel auch mit dem sozialen, mit dem historischen Kontext der Stücke beschäftigen. Wie kam Shakespeare eigentlich auf die Dinge, die er da in seinen Stücken verarbeitet? Also ich glaube, das ist schon ein breites Bild, was da gezeichnet wird in den Shakespeare Studies.
Ja, okay. Also darf man Werbung dafür machen? Würde ich das empfehlen? Vehementes Nicken.
Unbedingt.
Ja. Okay. Das heißt, wir können empfehlen, wenn ihr Anglistik studiert, euch mal mit den Shakespeare-Studies auseinanderzusetzen. Ist das ein Masterschwerpunkt oder kann man da schon im Bachelor mit anfangen?
Ist ein Masterschwerpunkt.
Ja, genau.
Ja. Ist aber sowohl im Master of Arts als auch im Master of Education belegbar, soweit ich weiß.
Mhm. Kann ich mich nicht festlegen, weiß ich nicht genau. Aber Master of Arts auf jeden Fall.
Ihr seid beides Master of Arts Studierende, richtig?
Genau. Das andere ist dann vielleicht nicht so relevant für uns, aber gut. Ja.
Also informiert euch dazu, es lohnt sich, da einmal reinzuschauen. Ihr macht auch nicht nur Shakespeare in den Shakespeare Studies, sondern noch mehr.
Ja, richtig. Wir sind beide Teil des Workshop-Teams beim Schülerlabor an der Ruhr-Uni und Ben ist da jetzt seit ein paar Monaten dazugestoßen und wir geben da Workshops hauptsächlich für Oberstufenkurse, also hauptsächlich tatsächlich Englisch-Leistungskurse, nicht nur aus Bochum, sondern eigentlich fast aus dem gesamten Ruhrgebiet und versuchen da über einen Tag lang an der Uni dann sowohl die Uni als Ort, an dem man lernt, aber eben auch Shakespeare den Schülerinnen und Schülern näher zu bringen.
Davon hast du mir eben erzählt und ich war direkt ein bisschen hooked, deshalb habe ich quasi meine Einführung hier deiner Person ein bisschen umgeändert, ad hoc, weil ich das so gut fand. Möchtest du bei eins anfangen? Möchtest du uns vielleicht einmal kurz erklären, was hat es mit Schülerlabor auf sich? Was macht man da?
Ja, gern. Also das Schülerlabor an der RUB hat eigentlich eine ganz, ganz breite Aufstellung. Es gibt nicht nur Englisch als Fachbereich, es gibt eigentlich für alle Schulfächer Workshops, die meistens ja eigentlich über einen gesamten Schultag gehen und dann sich mit verschiedenen Inhalten aus dem Fach auseinandersetzen. Also beispielsweise im Fach Englisch gibt es eben den Shakespeare-Workshop, es gibt aber auch beispielsweise einen Workshop zu amerikanischer Literatur. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und in den Workshops, zumindest in unserem Shakespeare-Workshop, versuchen wir eigentlich so ein bisschen einerseits den Uni-Alltag und die Art und Weise, wie man an der Uni lernt oder wie das System Uni funktioniert, näher zu bringen. Das heißt, wir versuchen, eine Art Vorlesung zu geben beispielsweise. Wir versuchen, die Schülerinnen und Schüler viel selber arbeiten zu lassen, aber gleichzeitig natürlich auch den Inhalt näher zu bringen. Also in unserem Fall jetzt Shakespeare. Und wie gesagt, da kommen hauptsächlich Oberstufenkurse in unsere Workshops. Es gibt aber im Schülerlabor auf jeden Fall auch Kurse für jüngere Schülerinnen und Schüler. Also das ist nicht allein auf Oberstufen beschränkt.
Das heißt aber, das sind dann die Lehrer, die sich aktiv einbringen und sagen, wir gucken in euer Verzeichnis vom Schülerlabor und da ist jetzt was Spannendes und ich habe jetzt gerade mit meiner Oberstufe, 7. Klasse, sonst irgendwas, das Thema Shakespeare oder irgendwas Verwandtes und ihr sagt dann, jo, wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt.
Ja, hauptsächlich läuft das so. Also es gibt tatsächlich die Leiterin des Schülerlabors, die koordiniert das für uns quasi und leitet dann immer die Anfragen an uns weiter. Ich glaube, grundsätzlich gibt es aber auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda, sage ich mal. Das heißt, unter den Lehrkräften, glaube ich, werden die Workshops auch regelmäßig empfohlen quasi. Also das geht schon von beiden Seiten. Es gibt aber auch immer wieder zu Schuljahresanfang Infoveranstaltungen über die aktuellen Workshops des Schülerlabors.
Total super. Also ich bin richtig begeistert, dass ihr das macht und vor allem dann auch beide macht. Ich wusste das bei dir, Ben, ja auch nicht. Du hast auch erst vor kurzem angefangen, richtig?
Ja, genau. Ja, im Oktober letzten Jahres ging es los bei mir.
Chris, dann hat sich ja am Ende letzten Jahres doch noch einiges getan an dem, was du so extracurricular machst.
Also. Ja, das stimmt.
Ja. Ja, total super. Das heißt aber, wie habe ich mir das vorzustellen? Ich kenne zumindest bei unserem Fachbereich, also die germanistische Medievistik, ist immer ein bisschen die Frage, wie viel Relevanz hat mittelalterliche Literatur noch für Lehrerinnen und Lehrer? Habt ihr dasselbe Problem oder ist das in der Anglistik was ganz anderes und in den Shakespeare-Studies?
Naja, wir haben ja insofern das Problem, als dass Shakespeare jetzt aus dem Oberstufenlehrplan tatsächlich rausfliegt. Das heißt, die Frage mit der Relevanz wurde von oben relativ eindeutig beantwortet. Ja, ich weiß nicht, Luca, wie siehst du das? Also müssen wir den Schülern noch irgendwie vermitteln, warum das relevant ist?
Ich glaube, das ist unterschiedlich. Ich glaube, bei manchen Gruppen, da muss man sicherlich noch mehr Vermittlungsarbeit leisten als bei anderen, aber alles in allem habe ich schon den Eindruck, dass sobald das Thema dann irgendwie einmal angefangen wurde in den Workshops, dass da schon reges Interesse besteht. Also ich glaube, man kann durch viele verschiedene Themen, die ja auch in Shakespeare-Stücken zu finden sind, eigentlich zeigen, dass Shakespeare-Stücke nach wie vor auch heute relevant sind. Wir sprechen in den Workshops beispielsweise ja auch über Genderfragen in Shakespeare-Stücken. Also ich denke, da kann man schon viele Bezugspunkte eben auch zu Fragen schaffen, die uns heute auch immer noch interessieren und beschäftigen.
Das heißt, ihr versucht aber auch ein bisschen Aktualitätsbezug irgendwie herzustellen und womöglich das auch mit, sprecht ihr das mit den Lehrern zusammen ab, in welche Richtung das gehen soll? Oder habt ihr ein festes Programm, was ihr dann sagt, so, ich möchte meinen Workshop XYZ abhalten und ihr könnt das nehmen oder lassen?
Ja, also wir haben ein festes Programm, ne, bestehend aus quasi vier Themen. Das ist dann Magic, Family, Women und Language. Ne, das quasi habe ich so vorgefunden, als ich dann im Oktober angefangen habe. Ich hatte jetzt tatsächlich aber eine Anfrage, wo die Lehrkraft sich gewünscht hat, dass wir wirklich spezifisch auf Gender den Fokus legen in dem Workshop. Und habe ich gesagt, klar, kann ich machen, ne? Weil Luca hat es gerade schon gesagt, es ist absolut möglich, da so ein tagesrelevantes Thema wie Gender Studies irgendwie mit in die Shakespeare-Behandlung mit reinzunehmen.
Total gut, gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, dass Shakespeare nicht auf ewig aus dem Lehrplan gestrichen bleibt. Man hat ja noch Hunde erlebt. Und dass das Schülerlabor weiter rege Benutzung findet. Also wenn ihr Lehrerinnen und Lehrer seid, dann schaut doch mal beim Schülerlabor vorbei und holt euch einen Workshop bei Luca und Ben ab zu Shakespeare und Konsorten. Genau, die andere Sache ist, ihr habt auch beide oder ihr studiert beide auch Geschichte. Und da, ich glaube, das ist bisher ein bisschen hinten rübergefallen. Du bist auch von der RUB, lieber Luca.
Richtig, ja.
Und das ist für mich so eine Selbstverständlichkeit, weil wir beide zusammen angefangen haben zu studieren. Und das ist mir erst aufgefallen bei unserer Tagung, als du mitgemacht hast. Ich wusste schon, ich habe die Exposés gesehen und so, weil ich ja auch ein paar Anmoderationen gemacht habe, unter anderem deine. Und habe dann gesagt, der Name, der sagt dir was, irgendwas. Und man hat sich so ein paar Jahre irgendwie dann aus den Augen verloren. Und ich sehe, ja, der Name, irgendwoher kennst du den. Und dann, als du dann diesen Raum betreten hast, war so ein bisschen so eine, schon fast eine Szene. Da fiel es mir wie Schuppen vor den Augen, yo. Den kennst du. Ja, wir sind beide durch das IPS gegangen, wir haben beide Geschichte studiert und dann haben wir uns irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren, richtig?
Ja, irgendwie scheinen wir zumindest in Geschichte ja andere Sachen studiert zu haben. Also es sind uns, glaube ich, echt tatsächlich seit dem IPS dann nicht mehr über den Weg gelaufen. Zumindest erinnere ich mich nicht daran bis zur Tagung. Aber
ich glaube nämlich auch, dass das seit dem IPS, also das IPS ist das integrierte Proseminar, also damit starten alle Historikerinnen und Historiker bei uns. Und das haben Luca und ich zusammen gemacht. Das ist so immer ein bisschen, ja, keine Ahnung, das ist der Gang durchs Fegefeuer oder sowas. Ich weiß
nicht. Intensive Zeit auf jeden Fall,
würde ich sagen. Es ist eine intensive Zeit. Und danach haben wir uns echt in Seminaren eigentlich gar nicht mehr gesehen, glaube ich. Ich hatte erst einen Antike-Schwerpunkt, bin dann in die Neuzeit gegangen und irgendwie in der Germanistik, dann in der Medievistik gelandet und da so viel, dass ich nichts anderes mehr gemacht habe, gefühlt.
Ja, ich war tatsächlich auch in Geschichtswissenschaft dann meistens eher, war ich auch hauptsächlich in der Neuzeit eigentlich unterwegs. Also vielleicht hat sich das dann nicht so richtig überschnitten bei uns.
Ja, hast du dann, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, hast du dein Geschichtsstudium und dein Anglistikstudium aneinander angepasst? So nachdem du dazu geguckt hast, selbe Zeiträume zu studieren oder irgendwie thematisch was zusammenzupacken, oder war für dich eher so eine breite Aufstellung wichtig?
Also ich habe es nicht aneinander angepasst. Ich muss auch ehrlich sagen, dass eigentlich so diese Begeisterung für Shakespeare, die ist tatsächlich auch erst im Verlauf des Studiums, also im Verlauf des Bachelors quasi entstanden. Da bin ich jetzt noch nicht mit an die Uni gekommen, kannte das nur aus der Schulzeit und fand es da zwar ganz, ganz interessant, aber hat mich noch nicht so richtig gecatcht und das ist dann erst im Bachelor passiert. Und ja, ich glaube, ich habe in Geschichte auch viel danach studiert, was für mich interessant klang, was ich gerne gemacht habe. Und da war auch die Neuzeit immer wieder ein interessantes Thema für mich.
Aber das war keine Liebe auf den ersten Les, sondern das war eher so eine Liebe, die wachsen musste.
Ja, ich muss das mir ein bisschen erarbeiten, glaube ich. Also ich meine, Shakespeare ist ja nicht unbedingt immer einfach zugänglich, aber ich glaube, wenn man das einmal versucht und je mehr man es versucht, desto spannender wird es. Also ich glaube, das ist das Schöne daran, dass ja, es schafft ein unglaublich großes Netz und Feld an interessanten Dingen, an Themen, die behandelt werden. Also ich glaube, da ist tatsächlich für jede und jeden was dabei. Das, finde ich, ist das Schöne an Shakespeare immer wieder.
Okay, wir haben jetzt noch einen kleinen und einen großen Punkt für unseren ersten Teil, wo wir dich ein bisschen kennenlernen möchten. Der große Punkt ist, du hast auch an der Tagung teilgenommen vor kurzem. Ich habe es gerade schon einmal angeteasert, als du quasi wie das erleuchtete Wesen durch die Tür geschritten bist und ich dann plötzlich wieder sehen konnte. Du warst bei unserer Tagung, also Make in Truth, die Wahrheitsproduktion. Wie kam es dazu? Wie bist du darauf gekommen, dass Shakespeare doch auf so eine Tagung muss?
Also tatsächlich habe ich in erster Linie erstmal euren Call for Papers gesehen. Ich glaube tatsächlich als Aushang hier an der Uni im GB-Gebäude zusammen mit anderen Kommilitonen. Und da wir auch da alle aus den Shakespeare-Studies waren, waren wir uns eigentlich erstmal einig, dass das dass Shakespeare auf jeden Fall dazugehört zur Wahrheitsproduktion in der Frühmoderne. Das passt auf jeden Fall sehr gut. Und dann habe ich es einfach mal probiert, mich mit meinem Thema zu bewerben, weil ich grundsätzlich das total spannend finde, eine Studierendentagung. Also ich fand das ein super interessantes Konzept und war dann sehr froh, dass das geklappt hat tatsächlich auch.
Jetzt ist die Studietagung ja auch schon 1-2 Tage her. Was ist so dein Fazit bisher? Wie fandst du die Veranstaltung? Hast du dir noch andere Vorträge anhören können? Hast du dich vielleicht sogar vernetzen können mit irgendjemandem, der dir einen entspannten oder einen coolen Eindruck gemacht hat? Oder?
Also ich fand die Tagung sehr gelungen. Ich fand es für mich persönlich total spannend, weil ich selber mit Mediavistik eher wenig zu tun hatte bisher. Und es waren ja auch einige mediavistisch geprägte Vorträge dabei. Und das fand ich für mich total interessant, mal in so einen doch anderen Themenbereich nochmal einzusteigen. Also ich glaube, ich war ja mit Shakespeare tatsächlich der Einzige aus der Anglistik, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere. Und das heißt, für mich war es schon nochmal eigentlich in allen Vorträgen ja was total Neues, was ich gelernt habe. Ich fand es einfach total spannend, auch zu sehen, was andere Studierende selber forschen, was andere Studierende fasziniert. Und das war sehr bereichernd und sehr interessant.
Ich glaube auch, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Das heißt, wo ist ungefähr zeitlich deine Arbeit angelegt?
Also das Stück, um das es in meiner Arbeit geht, ist von 1595.
Ich glaube, damit könntest du sogar der späteste Vertreter der Tagung sein. Und das ist ja das Spannende, der Masterstudiengang, der offiziell die Ausrichterin der Tagung gewesen ist, ist ja Medieval and Renaissance Studies. Und wir hatten, glaube ich, der früheste Vortrag sollte das 9. Jahrhundert gewesen sein. Ich glaube, die Vita Ansgarii. Und dann wärst du der späteste mit Ende des 16. Jahrhunderts. Und dann haben wir, glaube ich, eine ziemlich lange Zeitspanne, die wir uns angeschaut haben auf der Tagung. Aber schön, dass du dann trotzdem sagen kannst, du konntest Dinge mitnehmen, obwohl da so eine große Zeitspanne dazwischen liegt und auch einen tollen Einblick dir holen konntest. Dann kann ich eine wunderbare Überleitung jetzt machen. Ne? Also das Thema, was du vorgestellt hast, ist ja auch Teil deiner Masterarbeit. Wie läuft's?
Tatsächlich lief es sehr gut. Also Ich habe sie schon abgegeben und auch zurück. Also das Thema ist quasi abgeschlossen.
Was aber, zurück? Das habe ich noch gar nicht gehört.
Ja, doch, tatsächlich. Noch nicht ganz so lange, aber ja. Und war auch sehr zufrieden auf jeden Fall. Hat alles, glaube ich, gut geklappt. Ja, und ich habe mich da nochmal sehr intensiv mit Richard II. Beschäftigt. Ja, ich glaube, ich habe es jetzt aus verschiedensten Perspektiven betrachtet, das Stück. Es hat alles in allem doch auch Spaß gemacht, daran zu arbeiten. Also natürlich ist so eine Masterarbeit immer irgendwie auch Stress und man muss ja irgendwann auch fertig werden. Aber alles in allem, glaube ich, bin ich sehr froh, was gefunden zu haben im Studium, was mich halt so sehr interessiert, dass es tatsächlich auch trotzdem Spaß machen kann, 80 Seiten Text zu produzieren. Also das war schon auch ein ganz gutes Gefühl, alles in allem.
Ja, mega. Das freut mich. Dann sage ich mal Glückwunsch.
Ne? Vielen Dank.
Hast du schon einen Plan, wo es weiter hingehen soll oder wohin möchtest?
Also verschiedene Ideen auf jeden Fall. Jetzt gerade ist es tatsächlich so, dass ich in der Geschichtswissenschaft noch ein Modul mache. Mhm. Also das ist jetzt dann voraussichtlich mein letztes Semester an der RUB erstmal. Aber grundsätzlich ist auf jeden Fall die Idee, vielleicht in der Anglistik, in den Shakespeare Studies zu promovieren, auf jeden Fall nach wie vor sehr präsent für mich. Also ich glaube, ich bin mit Shakespeare jetzt so noch nicht fertig in dem Sinne. Also es fasziniert mich nach wie vor und eigentlich würde ich mich schon auch weiterhin gerne auf einem akademischen Level damit auseinandersetzen. Deswegen ist das definitiv eine Überlegung, weiter in den Shakespeare-Studies zu bleiben.
Okay, das klingt super. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du dann deine nächsten Themen auch mit hier vorstellen möchtest. Und wenn du dann eine Idee hast, wenn du eine Promotionsskizze entworfen hast, hören wir uns die auch gerne an. Wir geben dir natürlich auch Feedback, so sind wir.
Gerne.
Okay, dann wären wir mit deiner Vorstellung soweit durch. Außer du möchtest noch was von dir erzählen, was wir jetzt komplett vergessen haben.
Ich glaube, ich bin ganz zufrieden.
Okay, dann haben wir dich kennengelernt. Luca, schön, dass du hier bist. Und den inhaltlichen Teil, den wird jetzt Ben mit dir machen, weil Ben deutlich mehr Ahnung hat als ich.
Ja, inhaltlich, finde ich, müssen wir, glaube ich, erstmal auf einer ganz basalen Ebene anfangen. Und du musst uns erstmal erklären, wer der Mann überhaupt ist, der dieses Stück geschrieben hat und in was für einer Zeit er gelebt hat.
Ja, gerne. Also ich glaube an sich William Shakespeare, das haben wahrscheinlich die meisten Leute irgendwie schon mal gehört, den Namen. Also der ist sicherlich irgendwie bekannt, aber vielleicht können den trotzdem einige noch nicht so ganz einordnen. Also William Shakespeare gilt sicherlich heute wahrscheinlich schon als der wichtigste Dramatiker der englischen Literatur oder zumindest einer der wichtigsten Dramatiker. Er war eben Schriftsteller, er hat hauptsächlich Theaterstücke geschrieben, aber eben nicht nur. Also wir haben auch Gedichte, hauptsächlich Sonette von Shakespeare und er hat quasi im 16. und 17. Jahrhundert gelebt. Das heißt, er wurde 1564 geboren, ist 1616 gestorben und Ich glaube, er hat in einer sehr, sehr spannenden Zeit gelebt. Die Zeit, in der er gelebt hat, wird oft als eine Art Schwellenzeit beschrieben. Das heißt, eine Zeit, in der es eben viele Veränderungen, viele Neuheiten vielleicht auch gab. Grundsätzlich, eine dieser Neuheiten ist sicherlich das öffentliche Theater. Also das ist für Shakespeare wahnsinnig interessant und das gewinnt gerade in seiner Lebenszeit unglaublich an Bedeutung. Das heißt, die Menschen besuchen unglaublich regelmäßig die Theater in London. Das gehört eigentlich quasi zum Afternoon Entertainment, kann man sagen. Also die Leute gehen wirklich regelmäßig in die Theater, sehen sich die Aufführungen, sehen sich die Stücke an. Das heißt, hier ist es definitiv so, dass auch Shakespeare-Stücke da sicherlich eine enorme gesellschaftliche Bedeutung schon in seiner eigenen Zeit hatten. Also nicht nur heute aus der Retrospektive, sondern auch schon, als er sie eben geschrieben und aufführen lassen hat.
Ja, und was für Arten von Stücken hat er so geschrieben? Kannst du uns da vielleicht noch mal einmal kurz runterbrechen, was es da so gibt?
Ja, gerne. Ich denke, mit das Bekannteste ist sicherlich ja der schon angesprochene Hamlet beispielsweise. Also da wären wir dann eher im Bereich der Tragödien. Es gibt auch Komödien. Grundsätzlich ist es da ja immer mit den Genreunterscheidungen etwas schwierig und auch durchaus fluide. Also da das kann man nicht immer alles ganz genau voneinander trennen. Dann gibt es eben noch die Romances als weitere Kategorie. Und die große Kategorie, mit der wir uns heute auseinandersetzen in dem Podcast, und das sind halt die Historienstücke. Ganz klassisch als Historienstücke werden eigentlich hauptsächlich die bezeichnet, die sich eben tatsächlich mit der englischen Geschichte auseinandersetzen. Es gibt aber auch eben noch weitere Stücke, die oft als Historienstücke gesehen werden, die dann beispielsweise im alten Rom oder im alten Griechenland spielen.
Mhm. Aber englische Geschichte heißt für die Leute damals Geschichte das gleiche wie für uns oder funktioniert da Geschichte anders?
Tatsächlich funktioniert Geschichte in vielen Dingen ganz, ganz anders als für uns heute. Geschichte hat erstmal in Shakespeares Zeit ganz, ganz unterschiedliche Bedeutung. Also man kann nicht davon ausgehen, dass es quasi ein einzelnes Verständnis von Geschichte gibt, sondern da scheinen verschiedene Sachen zusammenzukommen. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, und das merkt man ja schon an der Wortbedeutung, wenn man über die Renaissance spricht, das ist eine Zeit, die sich in ganz erheblichem Maße durch ihre Rückbezüge eben auf ja, eine Vergangenheit oder verschiedene Vergangenheiten eigentlich definiert. Das heißt, diese Wiedergeburt von alten Idealen, alten Ideen, die ist ja sicherlich ganz, ganz charakteristisch für Shakespeares Zeit. Und da sieht man ja schon, die Vergangenheit hat eine enorme Bedeutung. Das heißt, einerseits ist die Vergangenheit sicherlich ganz, ganz didaktisch in Shakespeares Zeit. Das heißt, man nimmt an, dass man Dinge aus der Vergangenheit lernen kann, dass man über Fehler lernen kann, die man nicht wiederholen sollte, dass man bestimmte Werte aus der Vergangenheit ziehen kann, bestimmte Beispiele. Also das spielt eine ganz, ganz erhebliche Rolle. Und Vergangenheit wird aber eben zusätzlich auch als etwas Zyklisches gesehen. Das heißt, es ist nicht unbedingt linear, also eine lineare Abfolge von Ereignissen, sondern es ist eigentlich etwas, was theoretisch repetitiv ist. Das heißt, Vergangenheit kann sich wiederholen. Und das ist nicht nur etwas Positives, sondern eigentlich eher eine Warnung. Das heißt, die Vergangenheit hat auch immer die Gefahr, dass eben Tragödien der Vergangenheit, Fehler der Vergangenheit wiederholt werden. Das heißt, da steckt auch definitiv in der Beschäftigung mit der Vergangenheit immer eine Warnung drin.
Mhm. Ja. Und du hast ja dieses Thema unter dem Schlagwort von Making Truth quasi vorgestellt, ne? Dann frage ich mich, ist es denn dann überhaupt wichtig, dass Geschichte wahr ist? Hat Geschichte den gleichen Wahrheitsanspruch wie für uns heute?
Ich glaube nicht. Also auch da gibt es wieder unterschiedliche Perspektiven sicherlich in Shakespeares Zeit. Es gibt tatsächlich einige Historiker, die sich da auch schon mit der Wahrheit in historischen Quellen auseinandersetzen. Vergil wäre ein Beispiel, der schon versucht, eine gewisse kritische Distanz zu seinen Quellen aufzubauen, auch kritisch zu hinterfragen, wie authentisch diese Quellen eigentlich sind. Das gilt aber nicht für alle. Das heißt, es gibt viele Schriftstücke, viele Quellen, in denen dezidiert darüber geschrieben wird, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, ob das Berichtete eigentlich tatsächlich wahr ist. Das heißt, man schreibt dann beispielsweise, es gibt verschiedene Versionen der Geschichte in den Chroniken, aber das ist eigentlich gar nicht entscheidend, denn wichtig ist doch eigentlich die Moral aus der Geschichte zu lernen. Also das wird oft in den Vordergrund gestellt.
Okay, ja, das ist ja interessant, besonders weil es ja wirklich auch was ganz anderes ist als für uns heute. Und da sieht man wieder, dass man über solche Begriffe wie Geschichte im historischen Kontext auch einfach mal diskutieren muss, ne, und irgendwie eine kritische Distanz aufbauen muss. Einen weiteren Begriff, den du benutzt in deinem Vortrag und wo auch dein Vortrag sich so ein bisschen drum gedreht hat, ist der Begriff der Quellendeviation. Kannst du uns einmal erklären, was das ist?
Gerne. Also ich glaube, um das zu verstehen, ist es erstmal ganz wichtig zu wissen, dass alle von Shakespeare Stücken auf irgendeine Art von Quelle beruhen. Das heißt, Shakespeare hat die sich nicht einfach ausgedacht, die sind nicht einfach seiner Fantasie entsprungen, sondern er hat eben verschiedene Quellen benutzt. Das können ganz verschiedene Sachen sein. Das können beispielsweise andere dramatische Texte sein, also Hamlet beispielsweise. Da gibt es den sogenannten Ur-Hamlet, der womöglich dem Stück zugrunde liegt. Es gibt das Spanish Tragedy, die ganz erheblichen Einfluss darauf nimmt. Das heißt, Shakespeare hat beispielsweise andere Stücke konsultiert, um seine eigenen Stücke zu schreiben. Es können aber auch andere nicht dramatische Texte sein. Und für die Historienstücke ist sicherlich ganz, ganz zentral, dass da dann eben auch vor allem historiografische Quellen zugrunde liegen. Das heißt beispielsweise so etwas wie eine Chronik, eine Auflistung historischer Ereignisse ist da eben ganz zentral. Und es ist eigentlich in allen Stücken zu beobachten, also nicht nur in den Historienstücken, dass Shakespeare in irgendeiner Weise und oft in vielfältiger Weise von diesen Quellen abweicht. Das heißt, wir finden Passagen, Figuren, Elemente, die zumindest nicht komplett so oder gar nicht in Quellen zu finden sind und die Shakespeare eben entweder selber dazu gedichtet oder abgeändert hat. Das sind eben die von mir beschriebenen Quellendeviationen, die ich da sehe, und die sind unter anderem auch in dem Stück Richard II sicherlich sehr prägnant, meiner Ansicht nach.
Ja, da merken wir schon, dass Shakespeare definitiv nicht das Ips besucht hat, ne, weil er nicht die wissenschaftlichen Standards der Quellensituation korrekt erfüllt. Aber jetzt lass uns doch mal auf das Stück zu sprechen kommen. Was ist das für ein Stück, Richard II? Was passiert da und inwiefern ist das relevant, was da passiert für das Thema Quellendeviation?
Ja, gerne. Also Richard II ist eines der eigentlich ja klassisch als Historienstücke ja, definierten Stücke. Das heißt, es setzt sich aus Shakespeares Sicht mit der jüngeren englischen Vergangenheit auseinander, konkreter gesagt mit der Periode der Wars of the Roses, das heißt dem englischen Bürgerkrieg im 14. und 15. Jahrhundert quasi. Und das Stück behandelt eben die Regierungsperiode von dem König Richard II. Tatsächlich. Und in dem Stück befindet sich ja Richard II. Eigentlich schon auf seinem politischen Niedergang. Das heißt, schon von Beginn des Stücks ist seine Herrschaft ja unglaublich stark in Frage gestellt. Er hat viele innere Probleme mit inneren Feinden quasi, also keine äußere Bedrohung durch irgendwelche anderen Streitmächte, sondern es geht tatsächlich schon ja um diese inneren Konflikte in England selber. Und im Verlauf des Stückes führt das dann tatsächlich auch dazu, dass Richard eben abdanken muss. Das heißt, es gibt einen Konkurrenten um den Thron, Henry Bolingbroke, und der schafft es durch sehr schlaue politische Manöver und sehr strategisches Handeln eigentlich, dann letztendlich dafür zu sorgen, dass Richard seine Krone abgeben muss. Und am Ende des Stückes kommt Richard dann sogar noch ums Leben, das heißt, er wird umgebracht. Und das ist ja sicherlich etwas Außergewöhnliches, das eben auf einer Theaterbühne in der Zeit zu zeigen und sich zu trauen, das zu zeigen.
Ja, und die Charaktere, die wir da treffen, das sind alles quasi Personen, die mal real existiert haben. Und treten die auch so auf, wie wir denken, dass sie real existiert haben?
Ja, also es sind Personen, die real existiert haben, der Großteil zum Beispiel. Es gibt natürlich auch ja, Personen, die jetzt nicht konkrete historische Vorbilder haben, zum Beispiel Gärtner. Also die sind natürlich jetzt einfach ja, aus Shakespeares Fantasie vielleicht entsprungen. Aber die tatsächlichen konkret historisch benannten Figuren, die wir finden, die haben ihre historischen Vorbilder. Aber auch hier lässt sich feststellen, dass Shakespeare da einiges dran verändert hat. Also wir finden beispielsweise John of Gaunt, und der ist sicherlich ja so gar nicht so dargestellt, wie er eigentlich in historischen Quellen vorkommt. Das heißt, da ist sicherlich eine Möglichkeit, eine Quellendeviation zu erkennen in dem Stück.
Okay, dann erzähl mir doch mal am Beispiel von John of Gaunt so ein bisschen, wie Shakespeare seine Charaktere verändert.
Ja, gerne. Vielleicht einmal kurz, wer John of Gaunt eigentlich ist. Also John of Gaunt war Duke of Lancaster, hat von 1340 bis 1399 gelebt. Und er war eben, weil die Duchy of Lancaster ja eine der größten und reichsten Bezirke eigentlich in England damals ist, durchaus ja ein sehr machtvoller Duke, ein sehr politisch starker Charakter. Er war aber auch eben sehr ambitioniert. Das heißt, er hat eigentlich die meiste Zeit versucht, ja politisch sehr erfolgreich zu sein, sehr strategisch zu sein. Das heißt, er war ja durchaus eine sehr ambivalente Figur. Das ist zumindest den Chroniken zu entnehmen. In den Chroniken wird oft beschrieben, dass John of Gaunt beispielsweise beim normalen Volk äußerst unbeliebt war. Dass es häufig Gerüchte gibt, dass John of Gaunt einen Umsturz des Königs planen würde. Das heißt, er ist zumindest die historische Figur, ist äußerst ambivalent sicherlich zu sehen.
John of Gaunt in echt, das ist jetzt die eine Person, die du uns vorgestellt hast. Wer ist John of Gaunt in dem Stück?
Ja, in dem Stück ist John of Gaunt dann eigentlich ganz, ganz anders. Grundsätzlich kommt er gar nicht so lang in dem Stück vor. Das heißt, er stirbt eigentlich schon zu Beginn des zweiten Aktes. Er hat also dementsprechend nicht ganz so viele Auftritte. Aber die Auftritte, die er hat, haben es eigentlich schon in sich. Das heißt, John of Gaunt ist eigentlich in der Welt des Stücks quasi eine Art Vertreter von einem englischen Ideal, einem ritterlichen Ideal. Es gibt diese ganz, ganz berühmte Sceptred Isle Speech. Das ist sicherlich eine der berühmtesten Passagen aus dem ganzen Stück, die auch heute immer wieder viel zitiert wird. Und in dieser entwirft John of Gaunt eigentlich einerseits ein Idealbild Englands. Das heißt, er beschreibt es quasi als ein zweites Paradies, einen zweiten Garten Eden. Aber er sagt eben auch, die schlechte Herrschaft Richards hat dafür gesorgt, dass dieses Paradies eigentlich nicht mehr existiert, dass das total in Frage gestellt wird und dass England eigentlich in einem ja total desolaten Zustand ist, weil Richard eben so schlecht über das Land herrsche. John of Gaunt wird damit quasi eigentlich zu einer Art Stimme der Vernunft, kann man vielleicht sagen, am ehesten in dem Stück. Das heißt, er ist wirklich eigentlich nur, zumindest wenn man ihm glauben darf, am Wohl des Landes interessiert. Diese Septat Isles Speech, diese berühmte Rede, die endet eigentlich damit, dass er sagt, would the scandal, also der Skandal von Richards Herrschaft, vanish with my life, how happy then were my ensuing death. Das heißt, hier meint er eigentlich, ich wäre bereit, glücklich zu sterben, wenn ich damit doch diesen Skandal, den Richards Herrschaft für unser Land bedeutet, wegwischen könnte quasi. Das heißt, er ist wirklich eine komplett selbstlose, nur am Wohle Englands interessierte Figur.
Ja, an die Septat Isles Speech erinnere ich mich auch definitiv gut aus einigen Seminaren. Und es gibt ja die schöne, schauspielerisch eindrucksvolle Version von Patrick Stewart, ne, in der Hollow Crown Produktion. Und da wird ganz deutlich, dass die Person, die da inszeniert wird, ja doch mal ganz anders ist, ne, als der John of Gaunt, den du uns quasi als die historische Person vorgestellt hast. Für mich steht jetzt am Ende so die Frage, warum macht Shakespeare das denn? Also warum ändert Shakespeare diese historische Vorlage doch dann so drastisch ab?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, das ist ja immer erstmal Spekulation, weil wir haben ja nun mal keine Äußerung von Shakespeare, wir haben keine Notizen von ihm, in denen er beschrieben hat, warum er seine Stücke so geschrieben hat oder anders. Das heißt, wir können das nur vermuten. Ich glaube, es gibt da verschiedene Gründe für. Also einerseits jetzt in dem Falle John of Gaunt's habe ich den Eindruck, dass eigentlich dieses unambivalente Bild, was er zeichnet, dieses Bild dieses patriarchalen Nationalhelden, dieses selbstlosen Charakters, das sorgt eigentlich, finde ich, dafür, dass die Kritik an Richards Herrschaft nochmal umso lauter erscheint. Das heißt eben, weil es ein Charakter ist, der ja quasi über den Dingen schwebt ein wenig, der eben ja kaum zu kritisieren ist aus dieser Position und eben ja auch so dargestellt wird, dass er keine eigenen Ambitionen auf die Herrschaft hat, das gibt mir den Eindruck, dass eigentlich gerade das eben diese Kritik an Richard nochmal umso drastischer macht. Das heißt, dieser Kontrast zwischen dem Garten Eden und jetzt dem desolaten Zustand Englands, der wirkt dadurch eigentlich nochmal umso stärker. Das heißt, man könnte, wenn man wollte, auf jeden Fall in dieser Darstellung John of Gaunt's ein politisches Statement möglicherweise sehen. Das heißt, vielleicht eben nochmal eine noch prononciertere Kritik an Richard oder an dem historischen Richard, an dem Richard in dem Stück. Das wäre zumindest eine Möglichkeit, diese Quellendeviation zu deuten.
Ja, und hat das dann nicht Konsequenzen für den John of Gaunt im Stück Richard II, dass er dann quasi Kritik äußert?
Also in dem Falle ist es tatsächlich so, dass John of Gaunt kurz nach dieser Kritik eben verstirbt. Also er ist einfach schon zu dem Zeitpunkt relativ alt. Das heißt, er stirbt tatsächlich aus Altersgründen. Da ist jetzt nicht zu vermuten, dass es da eine Art Komplott oder eine Art Involvierung Richards in einen möglichen Mord gibt. Das heißt, das scheint schon ein natürlicher Tod zu sein. Sicherlich ist es grundsätzlich bestimmt so, dass Kritik am König zumindest gefährlich zu äußern war. Also das kann man sicherlich über die Welt des Stücks sagen. Grundsätzlich ist es aber ja auch so, dass Richard selber zu dem Zeitpunkt eigentlich politisch ja schon relativ machtlos ist. Das heißt, er ist schon in einer politisch wirklich äußerst schwierigen Situation, würde ich sagen. Ob er da noch ja viele Handlungsmöglichkeiten dann gehabt hätte, ist eine andere Frage.
Gut, aber du sagst, Kritik am König ist so per se erstmal schon gefährlich. Ist es dann für Shakespeare nicht gefährlich, dass er einen Charakter auftreten lässt, der kritisch gegenüber dem englischen Monarchen agiert?
Ich glaube, das ist eine ganz, ganz zentrale Frage für das Stück Richard II. Also das habe ich mich auch oft gefragt, was eigentlich ja dieses Stück dann für eine Strahlkraft in der eigentlichen Welt der Aufführung, also der Performance hat. Denn es ist ja nicht nur so, dass Shakespeare darstellt, wie eben John of Gaunt heftige Kritik an Richard II. Äußert. Es passiert ja in dem Stück eben auch, dass Richard II. Abdanken muss. Das heißt, ein König, der eigentlich erstmal rechtmäßig in seinem Amt ist, auch wenn er vielleicht ein sehr, sehr schlechter König ist, muss abdanken, wird am Ende sogar ermordet. Das heißt, man kann sicherlich darüber diskutieren, inwiefern Shakespeare sich da selber in Gefahr begeben hat. Grundsätzlich ist es ja eine Zeit, in der es einfach ja eine erhebliche Zensur auch gibt. Das heißt, das öffentliche Theater oder Theater generell wird durchaus zensiert. Allerdings gibt es da einige Unklarheiten, in welchem Maße diese Zensur eigentlich stattgefunden hat. Das heißt, wie intensiv war diese Zensur? Welche Aspekte wurden wirklich als gefährlich betrachtet? Das sind alles Dinge, da gibt es hauptsächlich Spekulationen und da weiß man tatsächlich nicht so viel. Ich würde grundsätzlich aber schon sagen, dass sicherlich das, was da auf der Bühne aufgeführt wird, auch Einfluss darauf nimmt, wie eigentlich dann Politik in Shakespeares Zeit selber gesehen wird. Das heißt, die Darstellung des Königs, die Darstellung von Herrschaft auf der Bühne, die strahlt meiner Ansicht nach schon auch aus in die Gesellschaft eigentlich. Das heißt, ich würde schon behaupten, meiner Ansicht nach, dadurch, dass Königfiguren in den Historienstücken hinterfragt werden, dass das schon dazu führt, dass auch Königtum als solches anders verhandelt, anders gesehen wird in Shakespeares Gesellschaft.
Ja, und partizipiert Shakespeare damit dann nicht auch quasi zu seiner Zeit an der Wahrheitsproduktion, was Königtum und Wahrheit von politischen Konstellationen angeht?
Ich glaube schon. Also ich glaube, das ist ganz, ganz besonders interessant eigentlich, wenn man sich eben die Historienstücke anguckt, weil die Historienstücke haben ja gewissermaßen eine Art externe Wahrheit. Das heißt, die haben eben ja die Wahrheit eines potenziell so geschehenen historischen Ereignisses. Das heißt, da gibt es ja eigentlich eine Version. Dadurch, dass Shakespeare diese ja aber abändert, das heißt, er verändert Dinge, die dann auf der Bühne eben anders dargestellt werden als beispielsweise in historiografischen Schriften, wird ja quasi historische Wahrheit zumindest anders dargestellt. Jetzt muss man dazu noch sagen, es ist so, dass die Gesellschaft in Shakespeares Zeit eine relativ geringe Alphabetisierungsrate hat. Das heißt, viele Menschen in Shakespeares Zeit lernen eigentlich über historische Ereignisse tatsächlich im Theater, tatsächlich über das, was eben auf der Theaterbühne dargestellt wird. Das heißt, hier würde ich sagen, gibt es schon gute Argumente dafür zu sagen, dass eben historische Wahrheit auf der Theaterbühne nicht nur verhandelt wird in Shakespeares Zeit, sondern möglicherweise eben auch eine alternative Wahrheit produziert wird. Ich will damit nicht sagen, dass das dezidiert die Absicht von Shakespeare war, eine andere Wahrheit propagandistisch zu bewerben, aber ich glaube, das ist potenziell auf jeden Fall das, was passieren kann durch die Theaterstücke.
Da will ich einmal kurz reingrätschen. Das finde ich spannend. Also das eine ist ja, zu Propaganda gehören Mediensysteme. Das heißt, meine erste Frage wäre, würdest du Theater als ein Medium bezeichnen, auch in der Zeit, in dem Moment? Ähnlich wie wir heute Fernseh gucken, Tagesschau oder Susanne Daubner, die das Jugendwort des Jahres präsentiert? Oder?
Ich glaube schon. Also wenn man sich anguckt, wie viele Menschen eben das Theater besuchen, also auch wenn wir es nicht genau wissen, aber das Globe Theater, also das wichtigste Theater eigentlich für Shakespeare's Company, hatte womöglich bis zu 3000 Plätze. Das heißt, das ist echt eine erhebliche Größe. Theater ist, wie gesagt, Teil des alltäglichen Geschehens im frühneuzeitlichen England. Das ist wirklich Teil des Afternoon Entertainments. Das ist tatsächlich vielleicht so ein bisschen wie für uns Tagesschau gucken. Das macht man einfach. Das gehört dazu. Und deswegen ist es sicherlich schon ein Medium. Ja.
Und die nächste Frage wäre so ein bisschen Shakespeare, der dann, du hast gerade gesagt, Wahrheiten irgendwie produziert, jetzt mal fernab davon, ob das jetzt Propaganda ist oder irgendwas. Ist er dann auch Teil eines Aushandlungsprozesses über die Krone selbst? Also du hast gerade gesagt, es geht auch ein bisschen darum, wenn er Kritik an der Krone übt, da Finger in eine Wunde zu legen, so habe ich es verstanden.
Also das ist auf jeden Fall eine Interpretation. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die zentrale Debatte in den Shakespeare Studies zu den Historienstücken. Also die Frage, sind die subversiv, weil die eben so Sachen wie Königtum hinterfragen, sind die eigentlich irgendwie konservativ? Das ist, glaube ich, eine Debatte, die ja seit Jahrzehnten über die Historienstücke geführt wird. Und die ist auch sehr spannend. Ohne da jetzt eine definitive Antwort drauf zu haben, würde ich sagen, was Shakespeare meiner Ansicht nach auf jeden Fall tut, ist, dass er eben Teil dieses Aushandlungsprozesses wird, den du gerade benannt hast. Das heißt, eben weil Königtum auf der Theaterbühne stattfindet, würde ich sagen, erlaubt er es den Menschen, die im Theater eben zusehen, was da passiert, über Königtum nachzudenken. Er erlaubt quasi eine Verhandlung von Königtum. Das würde ich schon darin sehen. Ich glaube nicht, dass Shakespeare eine definitive Antwort gibt. Also ich glaube, ich persönlich kann zumindest in Shakespeares Historienstücken nicht lesen, dass er entweder eine bestimmte Art von Königtum uneingeschränkt bevorzugt oder uneingeschränkt hinterfragt. Aber ich glaube, er ist Teil dieses Diskurses und ich glaube auch absichtlich Teil dieses Diskurses. Ich glaube, das ist das, was seine Stücke teilweise auch auslösen sollen, dass sie eben erlauben, Figuren wie Könige auch zu hinterfragen. Ich glaube, das sehe ich persönlich schon in den Stücken.
Eine letzte. Tut mir leid, Ben, dass ich dir gerade so reingeschaut habe. Ich finde gerade hochinteressant. Ich beschäftige mich mit Michel Beheim. Michel Beheim ist jemand, der von sich selber sagt, er ist Auftragsschreiber. Wie ist das bei Shakespeare? Shakespeare, der ja noch ein gutes Stück später ist. Haben wir da immer noch ähnliche Verhältnisse, dass es einen Auftraggeber gibt für irgendwas? Oder ist Shakespeare Berufskünstler im Sinne von, er kann von seiner Kunst leben und braucht keinen großen Mäzen oder Gönner dahinter?
Also es gibt ein paar Stücke von Shakespeare, wo sowas wie eine Art Auftrag vermutet wird. Macbeth wäre ein Beispiel. Zu den Historienstücken ist aber sicherlich zu sagen, gerade in den 1590er Jahren, wo die eben hauptsächlich entstehen, die sind einfach total on vogue. Die sind absolut in Mode und da ist Shakespeare, glaube ich, auch einfach Businessman quasi. Also der will mit dem Theater ja eben auch Geld verdienen, der will sich damit sein Leben finanzieren, schafft das ja auch sehr erfolgreich. Er wird ja tatsächlich sehr, sehr wohlhabend eben durch das Theater. Und ich glaube, das sind die Wahl der Stücke. Das hat oft eben dann auch mit den Dingen zu tun, die das Publikum eben tatsächlich auch interessant findet.
Aber das ist ja insofern spannend, als dass das ja eine komplett andere Dynamik ist. Das heißt, Shakespeare geht vom Publikum aus und jetzt ein Beheim, den ich mir anschaue, der geht eher vom Auftraggeber aus. Der sagt, okay, da ist jemand, der, es gibt so einen famous Satz, whose bread I eat, those songs I sing oder so. Irgendwie um den Dreh geht jedenfalls darum, dass der mir das Brot in den Mund steckt, dem singe ich, was er möchte.
Ja, also ich glaube, das spielt in Shakespeares Zeit auch bestimmt durchaus noch eine Rolle. Wie gesagt, also Macbeth zum Beispiel, Da wird vermutet, dass das ein Auftragswerk von James I., also dem König Englands, dann ist. Und sicherlich auch gerade bei der Produktion von beispielsweise Sonetten, also bei Gedichten quasi, spielt es auch eine ganz, ganz erhebliche Rolle, eben das System mit Auftraggebern. Tatsächlich gibt es aber auch Berichte eben über Theaterstücke, dass dann eben am Ende des Theaterstücks das Publikum befragt wurde. Und das Publikum konnte entweder ja den Daumen hoch geben, wenn das Stück gefallen hatte, und dann blieb das Stück eben im Spielplan. Oder aber man konnte den Daumen runter machen und dann wurde das Stück eben aus dem Spielplan gestrichen. Das heißt, es scheint schon gewissermaßen so zu sein, dass das Publikum einen gewissen Einfluss hatte. Ja.
Jetzt habe ich irgendwie Gladiator im Kopf. Und dann ist da irgendwie so Cäsar oder was, der seinen Daumen hoch und runter packt. So. Dankeschön.
Gerne.
Ja, jetzt haben wir ja noch quasi neue Perspektiven auf das Ganze gewonnen. Ich habe gar nicht mehr so viel auf meinem Zettel. Eine Frage, die ich vielleicht noch in den Raum werfen wollen würde, weil mir das auch so ein bisschen, das hat mir so ein bisschen unter den Nägeln gebrannt. Denkst du, so ein Stück wie Richard II. Würde funktionieren, wenn Shakespeare quasi seinen Quellen treu bleibt? Also wenn er diese Quellendeviation gar nicht macht? Oder denkst du, das funktioniert gerade durch die Quellendeviation?
Also ich glaube, grundsätzlich funktionieren würde es sicherlich auch ohne die Quellendeviation. Aber wenn wir jetzt einfach nochmal Richard II. Nehmen und dann eben nochmal ganz kurz eine andere Quellendeviation betrachten, dann glaube ich, illustriert das ganz gut, dass wir über ein komplett anderes Stück sprechen würden. Eine andere ganz entscheidende Deviation von den Quellen ist eben die unglaubliche Theatralik, die Figur Richard II. In dem Stück entwickelt. Das heißt, er ist eine unglaublich dominante Figur auf der Bühne, spätestens ab der Hälfte des Stückes. Er ist rhetorisch unglaublich gewieft, er genießt die Theatralik komplett, er genießt die Bühne und er nimmt die Bühne eigentlich komplett ein. Er wird deswegen auch oft als Poet King bezeichnet. Und das scheint eine Erfindung Shakespeares zu sein. Das heißt, das findet man in den Quellen eigentlich nicht. Aber das ist, glaube ich, eine der Hauptcharakteristiken des Stücks. Das heißt, diese Bühnendominanz, diese performative Dominanz von Richard II., die prägt das Stück eigentlich. Das heißt, hätte Shakespeare das nicht verändert in den Quellen oder in seinem Stück, dann würden wir wahrscheinlich über ein ganz anderes Stück sprechen. Und tatsächlich wird ja auch Richard II., auch wenn man über die historische Figur spricht, trotzdem heute häufig eben als Poet King bezeichnet. Er wird häufig mit dieser Theatralik in Verbindung gebracht, die aber ja eigentlich ja erst eine Erfindung Shakespeares zu sein scheint. Das heißt, ich finde schon, das zeigt ganz gut, ja, möglicherweise funktioniert das Stück auch ohne diese Deviation, aber der prägende Charakter des Stücks, der liegt sicherlich oft gerade in den Dingen, die Shakespeare tatsächlich auch verändert hat, ja.
Ja, und das wird ja besonders spannend, wenn wir uns vor Augen führen, dass, wie du gesagt hast, viele Leute im Publikum die Geschichte von Richard II. Übers Theater lernen. Ne? Und das ist wieder ein gutes Argument, dann denke ich mal, um zu sagen, wie krass Shakespeare hier an Wahrheitsproduktion partizipiert.
Ja, also das denke ich auch. Ich glaube, wie gesagt, ohne ihm da eine bestimmte Meinung in den Mund legen zu wollen, aber ich glaube schon, dass diese Stücke auf jeden Fall Teil dieses Diskurses sind um die englische Vergangenheit, der eben ja gerade in der Zeit eigentlich ja total wichtig ist und total gesellschaftsprägend.
Ja, wunderbar.
Luca, wir haben eine kleine böse Eigenart, die ich dir vorhin nicht mitgeteilt habe. Wir lassen unter anderem unsere Gäste sagen, was sie aus der Folge hätten mitnehmen sollen. Ja, das ist so wie bei einem guten Seminar oder sowas. Es gibt immer in der letzten Reihe die Leute, die gar nicht zugehört haben und dann fragst du immer, was haben sie heute mitgenommen? Das machen wir heute auch. Das heißt, die Leute, die jetzt aus irgendeinem Grund eingeschaltet haben, nicht zugehört haben, was sollen die denn heute mitgenommen haben?
Ja, also ich glaube, was für mich eigentlich das Zentrale ist und was ich auch selber immer aus der Beschäftigung mit den Stücken wie zum Beispiel Richard II. Eben für mich herausziehe, ist eigentlich, dass Shakespeares Stücke eigentlich unglaublich ambivalent sind. Da ist keine eindeutige Meinung, da ist kein eindeutiges Fazit, was man ziehen kann, sondern das ist alles Teil von Interpretation. Ich glaube, Keats hat das mal Shakespeare's Negative Capability genannt. Das heißt eben, ja, die Möglichkeit, verschiedene Dinge in Shakespeare hineinzuinterpretieren. Und ich glaube, dass Richard II. Eigentlich ein schönes Beispiel ist, weil Richard II. Und die Historienstücke generell, die wurden einerseits eine lange Zeit als total konservativ interpretiert und eigentlich so interpretiert, dass sie nur den herrschenden Status quo eigentlich propagieren. Danach wurden die aber auch jahrzehntelang eben als total subversive Stücke, die eigentlich Herrschaft komplett in Frage stellen, interpretiert. Und ich glaube, wie so oft liegt die Wahrheit dazwischen, aber ich glaube, das zeigt ganz gut, warum die Beschäftigung mit Shakespeare heute nach wie vor so interessant ist, weil es eben immer noch diese Interpretationsräume gibt, weil es eben da keine definitive Antwort drauf geben wird und weil man immer wieder, glaube ich, sehr genau auf die Stücke schauen sollte, um ja vielleicht seine eigenen Antworten darauf zu finden. Und ich glaube, gerade aus einer geschichtswissenschaftlichen Perspektive sind diese Historienstücke mindestens genauso interessant wie aus der anglistischen. Also ich glaube, da kann man ja sowohl sehr viel lernen, aber ja auch den eigenen Interessen, der eigenen Faszination einfach freien Lauf lassen. Ich hoffe, dass Leute mitnehmen, sich vielleicht selber auch mal mit Richard II. Zu beschäftigen. Das wäre eigentlich das Schönste, finde ich.
Oh, das lasse ich so stehen. Ich werde mir jetzt Richard II. Wahrscheinlich mal angucken müssen. Allein aus Podcaster-Ehre.
Irgendwie wir können es so. Ja ausleihen. Wir haben, glaube ich, beide die schönen Aden-Editionen.
Ja. Oh, ja, hervorragend. Jetzt kriege ich ja auch noch Angebote und muss das wirklich machen, oder wie?
Ja.
Okay, dann Luca, schön, dass du da warst. Danke, dass du uns heute dein Thema vorgestellt hast. Ben, wie fandst du deine erste Folge?
Ja, hat mir riesig Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber das Thema war auch dankbar für mich. Ne?
Kommen noch undankbare Themen.
Schauen wunderbar, da freue ich mich auch drauf.
Alles klar, dann sind wir damit raus und tschüss.
Tschüss. Ja, ciao.
Boah, das war doch richtig gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag.